Ja, entweder ist da der Ärger, dass man nicht im Erwachsenengottesdienst bleiben darf. Ja, man weiß ja nie, was dann hier über die Kinder erzählt wird. Jetzt sind sie raus, da kann Vater und Mutter reden, was Sache ist. Ihr Lieben, letzte Woche, habe ich ja vorhin schon angedeutet, durfte ich in einer afrikanischen Gemeinde Dienst tun. Das war ein Kulturerlebnis, sage ich euch. Wenn der eine oder andere meint, unsere Lautsprecheranlage wäre laut, dann möchte ich das relativieren. Ich weiß gar nicht, ob ich nachher das Auto gehört habe, wie ich gefahren bin. Das war laut ohne Ende. Vor dem Gottesdienst schon, du kommst da rein, da steht da vorne eine riesen Crew, das Lobpreisteam war nicht beim Soundcheck. Und da war, also du wusstest gar nicht, wann fängt der Gottesdienst eigentlich an, das ging übergangslos. Der Lobpreis war einfach da. Und dann das Gigantische war, als dann die Begrüßung durch war, dann setzte das Lobpreisteam wieder ein und als erstes kam eine etwas gut genährte Person, weiblichen Geschlechts, fing an zu tanzen. Rauf, runter, rauf, runter. Es dauerte eine Zeit lang, dann kam jemand, männlichen Geschlechts, eher dünn, Taschentuch in der Hand. Weißes Taschentuch. Ohne, dass man sich die Nase vorher geputzt hatte. Es dauerte eine kurze Zeit, da kam eine andere Schönheit, da kam noch ein Mann, dann kam noch einer und plötzlich war Rudelbildung, eine halbe Stunde beim Lobpreis. Das war nicht stehen, sondern ging wup, 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 wup. Ich kann das ja gar nicht. Also das war gigantisch laut und schön. Ich hätte euch das gerne gegönnt. Es war so anders. So nach einer Dreiviertelstunde bis Stunde kam der Teenie-Chor, dann kam der Kinderchor und dann durfte ich predigen. Und nach der Predigt wurden vorne so zwei ganz große Trommeln, so wie sie hinter bei uns im Schlagzeug, also oben offen, ohne Fell aufgestellt. Das Lobpreisteam kam wieder nach vorne, die Musik wurde wieder hochgefahren und dann kamen die alle tanzend nach vorne und haben ihr Opfer gebracht. Ich dachte, okay, beim Abendmahl kommen wir ja auch nach vorne. Aber dann kamen die tanzend nach vorne und da versteht man, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ging gar nicht anders. Allein diese Musik, die sagt, jetzt kann ich nicht sitzen bleiben, jetzt muss ich auch meinen Schein abgeben. Ja? Also, na, versteht, es war so anders. Aber ich soll euch ganz lieb grüßen von der Gemeinde. Und danke sagen, dass ihr mich für diesen Sonntag losgegeben habt. Aber ich habe dann gehört, was ist dann hier gelaufen und spätestens, als ich gehört habe, was im Talk im Turm war, dachte ich, das ist genau das, was meine Seele momentan umtreibt. Was ist Gemeinde? Was ist Gemeinde? Und auch nach dem Gemeindefestival, beim Spring Festival war ja das Thema Gemeinde. Was ist Gemeinde? Und ich habe gedacht, ich will nochmal versuchen, einiges mit euch zum Thema Gemeinde zu buchstabieren. Macht sich auch heute gut, weil wir nachher noch die Mitgliederversammlung haben. Was ist Gemeinde? Und bevor ich das starte, möchte ich nochmal uns Johannes 1, Vers 16 in Erinnerung rufen. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Ich hoffe, wir können das am Ende des Jahres auswendig und es wird uns zur Kraftquelle im Alltag. Ich möchte euch mitnehmen in das Matthäus-Evangelium, 5. Kapitel, die Verse 13 bis 16. Hier sagt der Herr Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich möchte dieses Gleichnis oder diese Worte vom Herrn Jesus auf die Gemeinde auslegen, weil es ist immer von wir die Rede, immer in der Mehrzahl, ihr seid. Es ist nicht Paul, du bist. Es ist nicht der Einzelne hier nur gemeint, sondern im Rudel auftretend. Ihr seid. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon die Stadt auf dem Berge sind, dann müsste ich drüber nachdenken, weil auf den Bergen hat sich Gott immer offenbart. Gemeinde also ein Ort der Offenbarung Gottes. Berge, die auch noch im Dunkeln leuchten, so wie dieses kleine Bild, was ihr dort seht, ich glaube irgendwo in Griechenland aufgenommen, geben Richtung an. So wie wenn du dich in Berlin verlaufen hast, guckst du, wo ist der Fernsehturm. Da brauchst du kein Navi, sondern dann weißt du, wo du ungefähr bist. So ist ein hoher Berg auch richtungsweisend. Und wie in diesem Fall bei diesem Foto, hat er sicher früher, bevor die Flugzeuge erfunden wurden, auch Schutz vor Angreifern geboten. Aber ich dachte, das ist mir zu wenig. Ich muss noch ein anderes Bild haben. Ihr seid das Licht der Welt. Und ich möchte aus diesem Grunde die Menora hier mal nehmen. Und möchte 7 Lichter für euch anzünden oder auch auslassen. Ihr seht, die sind elektrisch, die kann man. Vielen Dank, Andreas, dass du die immer so lieb anmachst. Das hat jetzt also keine tiefe religiöse Bedeutung, dass ich die lösche. Aber ich möchte hoffentlich 7 Kerzen anzünden. Und uns dabei immer wieder fragen, sind wir diese Gemeinde, die leuchtet zur Ehre Gottes? Als erstes habe ich schon oben rangeschrieben, die Gemeinde leuchtet, wenn sie ein Ort der Heilung ist. Von Jesus wird gesagt, dass er ringsum in alle Städte und Dörfer ging und lehrte in ihren Synagogen der damaligen Gemeinden und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Gemeinde sollte also, so wie ich das verstehe, ein Ort sein, wo Heilung geschieht, wo Heilung normal ist. Dass wenn du krank bist, dass man dir sagt, komm doch zum Gottesdienst. Ich erinnere nochmal an die Erstehungsgeschichte unserer Gemeinde 1934, als die Gemeinde eine Zeit lang verboten wurde, weil sie gegen das Arztgesetz verstoßen hatte, weil zu viele Leute gesund wurden. Und es gibt die Geschichte, wie vor der Gemeinde eine Bank stand, in so einem kleinen Vorpark. Und da saß eine Frau so ganz tief betrübt und eine Frau, die wollte zur Gemeinde und fragt, sagen Sie mal, geht's Ihnen nicht gut? Nee, ich bin so krank und so weiter, mir geht's nicht gut. Da sagt die Frau, ja, kommen Sie doch mal zu der Gemeinde, da werden Sie. Jetzt bin ich wieder. Und da sagt die Frau, ja, da will ich auch gleich hin, aber die singen vorher immer so lange. Deswegen komme ich etwas später. Es hatte sich rumgesprochen, dass man in der Gemeinde gesund werden konnte. Und ich meine nicht nur gesund am Körper, sondern ich meine auch gesund an der Seele. Eine Fahrt mit der U-Bahn oder S-Bahn in dieser Zeit zeigt dir doch, wie viel verwirrte Leute da sind. Manchmal denke ich mir, wenn ich in unsere Gemeinde hineingucke, sind wir nicht oft krank an unserer Seele? Dass irgendwie der so ein Krankheitserreger der Einsamkeit oder der schlechten Charaktereigenschaften mich in der Woche eingeholt hat. Aber wo soll ich gesund werden? Wenn es wirklich stimmt, dass Jesus gekommen ist, dass er in die Synagogen gegangen ist, in die Gemeinden der damaligen Zeit und hat die Kranken geheilt, wie viel mehr müsste das bei uns auch da sein? weil er ja verheißen hat, dass wir große Dinge tun werden in seinem Namen. Die Frage ist, leuchtet an dieser Stelle unser Licht? Darf ich das anzünden oder müssen wir in dieser Richtung weiter wachsen? Ich glaube, wir brauchen ganz viel Heilung. Ach, lasst mich das vielleicht noch so sagen. Siegfried gebrauchte diese Tage, wie ich mit ihm unterwegs war, so ein Wort, was bei mir hängen geblieben ist. Wir neigen dazu, Kopfkino zu spielen. Wisst ihr, was Kopfkino ist? Wenn ich mir in Gedanken alles Mögliche vorstelle. Wenn ich alle möglichen Krisensituationen in meinem Kopf durchdenke. Mir ist was Schlimmes passiert und dann geht das hier um kluck, 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 kluck. Und ich komme nicht zur Ruhe. Kennt ihr sowas, Kopfkino? Das Kopfkino ist sowas Lästiges und so. Und dann sagst du, ich will das nicht. Und zack, um 12 Uhr Mitternacht wirst du wach. Und was ist da? Kopfkino. Du sagst, ich habe den Fernseher ausgeschaltet, aber der geht wieder an. Der hat eine Automatik. Und dann wirst du nachts um 3 Uhr wach und hast das gleiche Kopfkino wieder da. Und das wird insbesondere dann interessant, wenn du verletzt worden bist durch irgendjemanden. Dann ist Kopfkino richtig krimimäßig. Da könntest du einen Tatort drehen, wie du jemanden umbringst. Willst du natürlich nicht, aber es ist da. Ich glaube, wir brauchen diesen Lobpreis und diese Anbetung, dass das Kopfkino zur Ruhe kommen kann. Dass ich überhaupt wieder logisch denken kann. Wir brauchen diese Heilung, dieses Licht der heilenden Gnade Gottes. Dafür ist Gemeinde gesetzt. Ich habe noch was, wollte ja 7, sonst rede ich zu lange. Ja? Die Gemeinde ist eine Mauer gegen das Böse. Dieser bekannte Vers, dem Petrus zugesprochen wird vom Herrn Jesus. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Du schaust in die Apostelgeschichte, da werden führende Köpfe verhaftet und du siehst, die Gemeinde wächst weiter. Du siehst, sie werden verfolgt, sie werden verstreut in alle Gegenden in der Verfolgung. Was passiert? Überall schießen Gemeinden aus dem Boden. Und zwar ohne, dass ein Gemeindegründungswerk existiert hätte. Ohne, dass gezielte Gelder für Gemeindegründung ausgegeben werden, sondern weil Gemeinde nicht vom Teufel überwunden werden kann. Du kannst nach China gucken, die ganze Verfolgung, was hat sie denn genützt? Und ich bin überzeugt, wenn die Mauern von Nordkorea fallen, wir werden lebendige Gemeinden dort sehen. Weil der Teufel sie nicht überwinden kann. Wenn ich den Bericht lese von der Mongolei, blühende Gemeinden, die aufstehen. Ich höre von Saudi-Arabien, dass im Untergrund Gemeinden entstehen. Nimm den Druck einen Moment weg und es wird sichtbar werden, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu Christi nicht überwinden können. Du kannst Leute verhaften, du kannst sagen, wir müssen den Paul in den Knast stecken, der predigt immer zu emotionell oder man wird rausgetrieben. Ich sage euch, das verändert die Gemeinde Jesu Christi nicht. Sie wird leben, weil der Herr das gesagt hat. Und ich glaube, hier kann man sich gar nicht so dumm anstellen, als dass Gott nicht zum Zuge käme. Ich glaube, dieses Licht möchte ich anzünden für die Verheißung, dass die Gemeinde Gottes nicht untergehen wird, diesen Bollwerk gegen die Sünde. Und wenn du bei deinem Kopfkino bist und der Teufel deinen Glauben darüber will, dann stell dich auf diese Verheißung, dass der Feind die Gemeinde, den Teil, der du bist, nicht überwinden kann. Jetzt komme ich an einen ganz kritischen Punkt. Ich habe überlegt, darf ich den überhaupt bringen? Auch hier aber wieder aus der Erinnerung raus. Ich kriegte jetzt neulich einen Anruf, nicht aus der Gemeinde, damit jetzt nicht jemand denkt, hier wird was hin und her geschoben. Da rief mich jemand an, Paul, kennst du irgendeine Predigtserie über Gemeindezucht? Habe ich überlegt. Habe ich da jemals drüber gepredigt? Ja, habe ich. Aber ganz anders, wie wir das bei dem Wort Gemeindezucht verstehen. Also, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Radieschenzucht ist. Wisst ihr, was eine Apfelbaumzucht ist? Wisst ihr, was eine Rentierzucht ist, eine Pferdezucht? Seht ihr da irgendwo, dass da jemand mit einem Stock draufsteht und sagt, das müssen wir jetzt bekannt machen, dieses Fohlen würgen wir mal direkt um, da machen wir Rindfleisch raus. Seht ihr das irgendwo? Aber welche Assoziation haben wir, wenn wir über Gemeindezucht nachdenken? Gestern habe ich eine Trauung gehalten. Die Leutchen kennt ihr nicht so, das hängt noch so mit meiner Vergangenheit zusammen. Und die Leute, die mich ja bei Trauung kennen, die wissen, ich nehme immer so ein Stückchen Darstellung. Und ich bin also losgegangen und ich habe eine Kuchenform gekauft, ich habe Eier, Mehl und so weiter, alles das, was man zum Kuchenbacken braucht, geholt und habe erklärt, wie man Ehekuchen backt. Und unter anderem habe ich einen Kochlöffel unten aus der Küche geklaut, weil ich habe keinen mehr finden können so schnell. Und habe den Kochlöffel hochgehalten. Und dann dachte ich, ja, wenn ich den so hochhalte, da denke ich an meine Kindererziehung. Wenn der Kochlöffel rausgeholt wurde, da brannte in der Regel die Luft. Nun waren wir jetzt keine evangelikale Gemeinde, wo man sagte, man muss die Kinder möglichst kräftig züchtigen, ja so, oder weil die Familie von uns so fromm war, ja. Sondern das war einfach so, das war die einfache Methode, wie man die Kinder eventuell auf Kurs bringen konnte. Also wenn der Kochlöffel alleine schon erschien, dann war das schon ein Zeichen, am besten du entschuldigst dich jetzt bei deiner Schwester, die dir gerade gewürgt hast, oder du spürst die ganzen Nachwirkungen. Versteht ihr? Wir denken beim Kochlöffel nicht ans Umrühren, sondern ich jedenfalls. Aber lesen wir doch jetzt mal diese Schriftstelle nicht unter dem Gesichtspunkt des Draufhauens, sondern der Pferdezucht, der Radieschenzucht, der Möhrenzucht oder was immer du, dass du was großziehen willst, dass Frucht entsteht, die Gott ehrt. Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Hört er auf die nicht, so sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, gebt Acht, das ist in diesem Zusammenhang des Zurechtbringens. Wenn sie eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da trat Petrus zu ihnen und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Versteht ihr, wir sagen immer bei Gebetsstunden, wenn keiner gekommen ist, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind. Aber hier ist es mitten da drin, wenn zwei oder drei momentan nicht miteinander können, weil was vorgefallen ist. Und ich sage euch, in jeder Gemeinde fällt was vor, in jeder Ehe fällt was vor, in jeder Familie fällt was vor, in jedem Staat fällt was vor. Immer latscht irgendeiner über das Blumenbeet. Und meistens ist es deins, weil der andere spürst du nicht so genau. Und in diesem Zusammenhang sagt der Herr, gebt Acht, wir wollen die Züchtung wieder hochbringen, denn wo die zwei dann eins werden, da ist eine Macht, die ist kaum zu brechen. In diesem Zusammenhang fällt dieses Wort. Nicht Gebetsstunde gekommen sind, sondern es fällt darum, wenn da einer uneinig ist und da einer uneinig ist, wo soll denn dann der Segen Gottes fließen? Aber wenn die zusammenkommen, dann ist wieder Macht da der Versöhnung. Was kann schöner sein als Versöhnung? Wir beten bewusst jeden Sonntag das Vaterunser. Die Stelle, die jetzt in deinem Kopfkino abläuft, die will ich gar nicht sagen. Ich habe mich gefragt, ja, das ist jetzt eine ganz verwegene Frage. Ja. In der syrisch-orthodoxen Kirche, auch wieder ein Fall, den wir begleiten aus der Distanz heraus, da ist es so, wenn jemand zu Gericht geht, hier Moabit oder wo auch immer, und der Richter spricht schuldig oder nicht schuldig, müssen die Personen anschließend nochmal vor den Ältesten der Gemeinde erscheinen. Und was die Ältesten dann für ein Urteil sprechen, das kann auch über dem liegen, was die deutsche Rechtsprechung spricht. Nicht, dass ich mich danach sehne, dass sowas in unserer Ältestenschaft wäre. Aber was wäre, ich stelle das mal ganz provokativ, im Rahmen der Züchtung, nicht des Draufhauens, sondern des Zurechtbringens. Draufhauen kann man ganz schnell, zerstören geht ganz schnell. Was wäre, wenn Streitigkeiten auftreten und sie würden zur Ältestensitzung kommen in einem Moment? Und die Ältesten würden einen Spruch machen, und ob ich den einsehe oder nicht, ich würde mich diesem Spruch unterordnen, damit Jesus verherrlicht wird. Ich meine nicht ums Draufhauen. Versteht mich bitte, es geht um Ziehen, um damit Frucht entsteht. Was wäre, wenn wir in so eine geistliche Haltung kämen? Ich habe mich das in der Vorbereitung gefragt. Auch weil mich dieser Fall von der syrisch-orthodoxen Kirche sehr beschäftigt hat diese Woche. Ich glaube, je tiefer man in einen Konflikt gerät, umso unlogischer werden unsere Reaktionen. Aber was könnte das dann bedeuten, wenn die Weisheit Gottes auf die Ältesten käme und sie einen Spruch machen würden, wo ich sage, da halte ich mich dran, ob ich das jetzt einsehe oder nicht. In meiner Kindererziehung war diese weise Person meine Mutter. Ich mache es mal auf ein ganz banales Ding. Ich wollte ein Eis, meine Mutter sagt, gleich gibt's Essen. Dann schaffst du nichts mehr. Und dann kam irgendwann der Richterspruch, nachdem ich mich auf den Boden geworfen habe. Und der Spruch war weise. Ich hatte Schwierigkeiten in der Schule und hatte keine Lust, in die Schule zu gehen. Ich habe das nicht eingesehen, dass ich fürs Leben lerne und nicht für die Schule. Dann kam der Richterspruch meiner Mutter. Und ich habe die Treue zur Gemeinde von meiner Mutter gelernt. Als Deutschland gegen England im bewussten Wembley-Spiel unterwegs war, da wo der Tor da von dem komischen Linienrichter nicht anerkannt worden ist. Ihr merkt meinen Ärger, da ist immer noch keine Heiligung eingekehrt. Aber ich meine, die Rache Gottes ist ja da, deswegen verlieren die Engländer immer in wichtigen Spielen. Das muss man jetzt von der CD streichen, das war jetzt nicht lieb gemeint. Aber zu diesem Zeitpunkt war Jungscherstunde. Und ich sage, Mutter, ich will das Spiel sehen. Ich hatte ja gute Argumente. So was kommt nur alle 4 Jahre einmal vor. Gehen die Engländer nur alle 100, ja? Ich hatte alle Argumente. Und da steht meine Mutter da und sagt, gehörst du zur Jungschar, ja oder nein? Das gehört dazu. Sagt sie, dann gehst du. So ein Hals. Ich hätte zu Hause nicht gucken dürfen. Da war meine Mutter knallhart. Ey, vielleicht muss ich ja an dem Punkt auch nochmal vergeben. Da bin ich zu Jungscha gegangen und da war so schön. Ich hatte einen Jungscha-Leiter, der auch gerne Fußball geguckt hat. Der hat einen Fernseher. Aber ich habe eins gelernt. Es gibt manche Sachen, die sehe ich im Moment nicht ein, weil mein Kopfkino in eine ganz andere Richtung denkt. Aber was könnte in der Gemeinde passieren, wenn wir hier wieder auf eine geisterfüllte Linie kämen? Ich frage mich das manchmal. Ja, Gemeindezucht. Ja, Wie gesagt, Sucht nicht im Draufhauen. Wo zwei oder drei dann wieder eins werden, da hat Gott seinen Segen verheißen. Segen im Überfluss. Ich mach's mal an, obwohl es müsste gedimmt werden. Die mittlere Kerze, die kann ich kurz machen, weil die so ganz einfach ist. Ich glaube, Gemeinde ist überall da, wo Jesus sichtbar wird. Mir geht immer noch, Jürgen, von dir das Video von der Menora durch den Kopf, wo die mittlere Kerze die anderen Kerzen anzündet. Kriegt Jesus hier so viel Ehre, dass wir angezündet werden von seiner Liebe? Wenn jemand fragt, wo kann ich denn Jesus treffen? Ich sage dann, komm in die Begegnungskirche. In der Offenbarung 19, Vers 7 steht, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Die ist nicht bereitet worden, sondern sie hat sich schick gemacht. Das habe ich gestern wieder gesehen, wie toll das ist, wenn sich eine Braut schick macht. Die kam nicht in billigen Lumpen. Nebenbei auch die afrikanischen Gemeinden, die waren alle rausgepinselt, also das war ja... Und dann habe ich mit dem Pastor gesprochen, da sagt er, ja, bei euch sieht man manchmal gar nicht mehr, dass es ein Festtag ist, wenn ich zu Jesus hinkomme. Und ich habe gedacht, vielleicht muss ich mir doch mal wieder eine Krawatte umbinden am Sonntagmorgen. Nicht wegen euch, aber damit ich ausdrücke, ich komme zu einem Festtag, wo es darum geht, Jesus anzubeten, nicht indem ich aufstehe und Lieder singe, sondern dass man sogar an meiner Kleidung ansieht. Nachher kann ich ja wieder in Schwimmhose und Trainingsanzug zu Hause rumspringen, das ist ja dann egal. Aber wie ist unser Gottesdienst? Das ist klar, das muss leuchten und mehr leuchten, mehr leuchten, mehr leuchten. Kein Wetter leuchten, sondern mehr leuchten. Wenn Frucht entsteht, die Jesus ehrt, habe ich jetzt eine Kerze. Hier habe ich ganz viele Bibelstellen gefunden. Und sie lobten Gott und fanden Wohlgefallen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wann ist der Letzte hier zugefügt worden, der gerettet worden ist? Frage. Nur Frage, will ich nicht kommentieren. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurde die Gemeinde im Glauben gefestigt und nahm täglich zu an Zahl. Welch Zusammenhang! Es lege sich jeder das aus, was er hier hören will. Frucht bringen, die Jesus ehrt. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil die Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Es ist sehr interessant, dass man sehen kann in der Kirchengeschichte, dass die Bausparkassen durch fromme Leute gegründet worden sind, weil sie sagen, wir müssen etwas gegen die Verwahrlosung in den primitiven Hütten setzen. Dass unsere Sozialgesetzgebung, die wir heute so genießen, die ist aus der Gemeinde geboren worden. Die Krankenversorgung, wie wir sie heute haben, ist von den Gemeinden geboren worden. Die Versorgung der Armen und der Witwen ist geboren worden, schon damals in der Urgemeinde. Die Frage ist, leuchtet hier unser Licht? Ehrt die Frucht, die wir wirken, hier noch Gott? Das ist eine große Frage, die mich beschäftigt in diesem Zusammenhang. Es kommt ja immer wieder vor, dass jemand sagt, ich verlasse die Gemeinde. Ich zeige jetzt nur so ein bisschen mein Herz. Das gibt viele Gründe. Der Pastor spuckt beim Predigen oder was auch immer. Aber wir leben in einer Zeit, wo Treue nicht mehr viel gilt. Und wir haben uns daran gewöhnt zu sagen, das bringt mir hier nichts mehr. Und man steht auf und man geht. Wenn ich die Schrift richtig verstehe, sagt uns doch Paulus, wir sind lebendige Bausteine. Er sagt, wir sind wie ein Leib zusammengefügt. Jesus lässt durch Paulus sogar sagen, das ist ein großes Geheimnis, das ist wie eine Ehe, die Gemeinde. Wenn es dir nichts mehr bringt, in den Gottesdienst zu kommen, vielleicht, oder in die Gemeinde, vielleicht hinterlässt du eine Lücke, dass anderen nicht mehr gedient werden kann. Weißt du, dass die Liebe Gottes nur dann nachfließt, wenn du sie weitergibst? Wenn du niemanden mehr findest, den du hier lieb haben kannst, wo du Liebe fließen kannst und sagst, ich stimme mit meinen Füßen ab wie beim Zahnarzt, ich gehe zu einem anderen, da tut es mir nicht so weh, der hat Lachgas, wenn ich zu ihm hinkomme. Die Gemeinde wird es überleben, aber du hinterlässt eine Lücke. Ich glaube, mehr denn je, dass Gemeinde gegen den Zeitgeist der eigenen Fröhlichkeit aufstehen muss und sagen, ich komme in der Gemeinde, weil ich dort das Dienen üben darf. Das Einzige, wo ich sehe, dass wirklich Dinge sich stark verändert haben und jemand aus der Gemeinde rausgeht, das habe ich gelernt, wenn die Gemeinde aussendet. Ich habe nur einen Vers so rausgesucht. Es gibt da, wie gesagt, ganz viele. Es kam aber die Kunde davon, Apostelgeschichte 11, 22, Kunde davon der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren von Antiochia und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ging. Es kann durchaus sein, dass man eine biblische Gemeinde, wo Evangelium verkündigt wird, verlassen muss. Aber dann bitte mit Sendung. Dann mit Sendung. Dann komm und sag, ich habe den Ruf, dort und dorthin gehen, könnt ihr mich aussenden. Das ist der richtige Gemeindewechsel. Aber ich leide darunter, sage ich manchmal, dass ganz leise mit den Füßen abgestimmt wird hier in Berlin. Berlin gilt als Gemeinderangierbahnhof. Ohne, dass man miteinander spricht. Man nimmt mir sogar die Gelegenheit, sage ich mal, um Vergebung zu bitten, wenn ich jemand so verletzt habe, dass er es nicht mehr bei Paul unter der Predigt aushalten kann. Kann passieren. Ich hoffe, dass es nie passiert. Aber das ist doch, ich wachse doch auch. Und dann muss ich doch hören, wenn jemand sagt, hey Paul, ich kann das nicht ab, wenn du immer so lang predigst. Sag ich, Entschuldigung, könntest du mir vergeben? Ich versuche das mal auf 30 Minuten zu reduzieren. Ich kann das nicht ab, wenn dies oder jenes da ist. Wie sollen wir denn wachsen, wenn wir nicht einander dienen? Wenn ich leise mit den Füßen abstimme, wie geht das denn? Und dann wäre es immer noch besser, wenn jemand käme und wir sahen, okay, wir haben verschiedene Gründe, die haben wir in der Ältestenschaft genau reflektiert, wir haben uns gebeugt, aber jetzt senden wir aus, dass du in Vollmacht gehen kannst. Weil wir sind ja nicht die allein selig machende Gruppe in Berlin. Aber was könnte passieren, wenn wir auf dieser Ebene eine sendende Gemeinde würden? Oder eine Gemeinde, die sogar aussendet und sagt, hey, es muss noch mehr Mandelzweig entstehen. Es müssten noch 10 Mandelzweiggemeinden entstehen. Ich habe das so auf dem Herzen, das dass wir irgendwann in Berlin so weit kommen, dass wir wieder wie früher in der Stadtmission in den 20er und 30er Jahren wir in die umliegenden Ortschaften von Berlin sonntagsabends vielleicht gehen, wo die Kirchen leer stehen, wo niemand mehr hinkommt und wir fangen dort an, nur Gott zu loben und zu preisen. Und dann vielleicht nach einem halben Jahr die Leute einzuladen, die nicht mehr wissen, was rechts und links ist, damit wir sie in den Himmel bringen können. Ich warte darauf, dass wir ausgesandt werden, dass Leute ausgesandt werden. Und manchmal denke ich mir, wir haben den Spruch oft, wir müssen die Besten aussenden. Wen würden wir gehen lassen? Und würden wir glauben, dass die Gemeinde da noch wächst? Gemeinde, die aussendet. Jetzt habe ich nur noch letzte, das ist immer gut, da weiß man, es kommt am Ende, ja. Gemeinde sollte sein, wo sich Heilige zurüsten lassen. Und sie blieben, jetzt sind wir nochmal bei Antiochia in Apostelgeschichte 11, 26, und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Jesus gibt den Auftrag und lehret, sie halten alles, was ich euch gesagt habe. Ich kann natürlich zu Hause Bibel lesen. Ich kann auch zu Hause Google befragen. Aber ich glaube, wir brauchen das Bibelgespräch miteinander. Mir tut es so gut, dass ich mittwochs morgens um 9 Uhr mit einigen von euch zusammensitzen kann. Manchmal ärgern mich manche Fragen und sagen, die müssen nicht unbedingt sein, man könnte mehr zum Thema kommen, aber sie sind wichtig, dass sie gestellt werden. Manchmal wundere ich mich über die Weisheit, die mir nicht zuteil geworden ist, wenn mir irgendjemand was sagt, was ich sowieso schon immer wissen sollte. So ein Mist, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin. Aber die Frage ist, wo hast du Lehreinheiten? Ich meine jetzt nicht die, wo nichts mehr drin ist, sondern wir sind eine Gemeinde, wo Hauskreise ganz schlecht groß zu ziehen sind. Aber ich wäre sofort bereit, wenn sich 5 Leute finden würden, die sagen, ich kann mittwochs morgens nicht, ich komme mittwochs abends. Ich sitze, wenn mehr wie 5 Leute kommen, sage ich mal, damit das sich auch lohnt, sitze ich zusammen und mache Bibelarbeit auch mit euch am Mittwochabend. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lehren, dass wir wissen, was wir glauben und nicht nur, was wir fühlen, dass wir das glauben sollten. Die Frage ist, sind wir eine Gemeinde, wo biblische Lehre in ausgewogener Form noch leuchtet? Bei all den Kerzen, die ich mir so in der Vorbereitung ausgedacht habe, habe ich gedacht, so richtig leuchten tun sie nicht. Aber dann ist mir das Bild von Jürgen wieder eingefallen. Ich sage, ich möchte mich neu entzünden lassen von der mittleren Kerze, die Jesus Christus heißt. Dass wir wirklich die Stadt auf dem Berge sind, die leuchtet, wo man sich dran orientieren kann, wo man mit Freude hingehen kann, die nicht nur auf Spaßfaktor aus ist, sondern die lebt. Wo man einander dient. Ich möchte mit uns noch beten und wie immer so einen Moment Stille halten, wo jeder, der zugehört hat oder zuhören durfte oder musste, mit Jesus noch reden kann. Und vielleicht ist eine Kerze bei dir hängen geblieben und du sagst, diesen ersten Advent in meiner Seele möchte ich neu leuchten lassen. Dann red mit Jesus darüber und sag ihm das, dass er neben dem Wollen dir auch das Vollbringen schenkt. Amen. Jesus, oft denke ich, der Gottesdienst muss ein Spaßfaktor sein. Aber wie ich in der Anmoderation gesagt habe, ich möchte kommen und dich erheben. Ich möchte ihn wieder nutzen zur Danksagung, zur öffentlichen Bekundung, das hat der Herr getan, dass ich leben darf. Ich möchte Teil mehr denn je von diesem lebendigen Organismus sein, egal wo es quietscht und eiert, weil du baust deine Gemeinde. Und ich möchte sehen, wie es auch hier in Berlin ist, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden können. Ich habe Hoffnung, dass in Berlin große Gemeinden kommen, weil du ein großer Gott bist. Dass die Gemeinden wieder systemrelevant werden, weil du ein großer Gott bist, weil du treu bist, auch wenn ich untreu war. Ich komme zu dir und bitte für uns als Gemeinde, dass wir uns ganz neu von deiner Liebe, von deiner Gnade anzünden lassen. Dass der Leuchter nicht nur in der Kirche symbolisch steht, sondern dass er leuchtet von deiner Gnade. So erbitte ich deinen Segen.